schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich bedanke mich erstmal für die Einladung und erstmal vorweg, dass der Vortrag oder das Impulsreferat, was ich jetzt machen werde, ist, hatte ich schon mal gehalten im Autonomen Zentrum in Mülheim an der Ruhr bei der Veranstaltung Macker-Massaker. Und deswegen ist es auch hauptsächlich ein Einführungsvortrag, beziehungsweise es soll halt zur Diskussion anregen und es bietet jetzt keine grundlegend neuen Ideen oder sonstige Sachen, sondern es ist tatsächlich dafür da, dass danach eine Grundlage geschaffen wird, um danach zusammen zu diskutieren. Deswegen wäre es mir auch lieb, wenn wir danach tatsächlich das nicht so ein Frage-Antwort-Spiel zwischen mir und euch, dass das dann so abläuft, sondern dass es wirklich so eine Diskussion von allen ist. Der Vortrag ist, nenne es jetzt mal einen Versuch aufzuzeigen, welche Form von Geschlechterrollen im Kapitalismus vorherrschend sind. Und dabei muss eben klar sein, was ich ja gerade schon gesagt habe, es gibt Formen von Geschlechterrollen oder von Geschlecht, dass diese stets Veränderungen unterworfen sind, dass es eben nicht auch gleichzeitig nicht nur eine gab, sondern dass das unterschiedlich ist. Und ich versuche dabei so vorzugehen, dass ich die Zeit des Kapitalismus, beziehungsweise in die Zeit, in der der Kapitalismus die dominante Form Wirtschaft oder der Gesellschaft war, versuche ich in einzelne Epochen einzuteilen oder in einzelne Phasen einzuteilen. Dann versuche ich anhand dieser Phaseneinteilung aufzuklären, welche Form von Geschlechterrollen zu der Zeit vorherrschend war. Und ich versuche eben eine Übersicht zu bieten, um das Ganze etwas zu untermauern. Wichtig ist mir dabei zu sagen, dass ich spreche zwar über die Geschlechterrollen im Kapitalismus, das bedeutet auch gleichzeitig, dass ich über die Geschlechterrollen in der bürgerlichen Gesellschaft spreche, weil meiner Meinung nach ist diese beiden Teile nicht auseinanderzuhalten, es sei denn bei Star Trek oder so, wo eben versucht wird, eine bürgerliche Utopie ohne Kapitalismus zu erschaffen, aber das ist ein anderes Thema. Deswegen muss man eben die bürgerliche Gesellschaft immer mit dem Kapitalismus mitdenken, meiner Meinung nach. Und wenn man versucht, das eine zu kritisieren, muss man gleichzeitig auch das andere kritisieren. Gleichzeitig muss ich jetzt auch mal vorher sagen, was der Vortrag nicht machen kann. Werde nicht auf andere Ungleichheitskategorien eingehen. Das heißt, ich werde mich primär am Geschlecht abarbeiten. Es gibt so ein paar Aspekte, die andere Ungleichheitskategorien auch mit einbinden. Zum Beispiel, was relativ eindeutig oder relativ nachvollziehbar ist, dass der Aspekt der Klasse, was eben bei dem Thema relativ naheliegend ist. Das bedeutet allerdings nicht, dass ich der Meinung bin, dass diese einzelnen Ungleichheitskategorien voneinander abgetrennt sind oder dass man in der Lage wäre, diese einzelnen Ungleichheitskategorien unabhängig voneinander zu betrachten. Sondern mir ist es eben jetzt wichtig zu sagen, dass ich mich mit der einen beschäftige und nicht versuche, einen allgemeinen Überblick zu bringen. Genauso wenig kann ich über die gesamte Welt bzw. die kapitalistische Ordnung der Welt sprechen, sondern es geht mir dabei, bei dem, was ich mache, primär um den Westen, dem sogenannten Westen bzw. das, was in Europa stattfand. Und ich kann das deswegen nicht für alles machen, weil die Entwicklung eine andere ist bzw. auch die Form unterschiedlich ist. Die letzte Vorbemerkung, die ich habe, ist, dass es wichtig ist, dass es eben Mischformen gibt, dass es mehrere Formen von kapitalistischer Geschlechterstrukturierung nebeneinander existieren können und dass es eben bei dem, was ich mache, darum geht, die dominanten Formen darzustellen. Also ich kann jetzt schon mal vorweggreifen, es gibt in der Phase des Frühkapitalismus gibt es selbstverständlich schon bürgerliche Formen von oder gibt selbstverständlich bürgerliche Teile der Gesellschaft, in der halt eben das Geschlechterverhältnis ähnlich ist, wie es dann später im 20. Jahrhundert dominant war. Allerdings ist das eben keine, nicht die prägende Rolle, sondern zu der Zeit waren eben andere dominant. Und zum Abschluss werde ich ein paar Fragen bzw. ein Fazit machen. Und nachdem ich das gemacht habe. Allerdings jetzt erstmal zu den historischen Vorbemerkungen. Wie gesagt, ich spreche über die westlich-europäische Gesellschaft und dazu ist etwas zu sagen, dass der Kapitalismus ist nicht das, was ausschlaggebend ist für die Gesellschaft, Geschlechterverhältnisse, die aktuell sind, sondern es ist so, dass die westlich-europäischen Gesellschaften auch schon vorher patriarchal organisiert waren. Auch schon vorher gab es Unterdrückung der Frauen, auch schon vorher gab es Geschlechterdifferenzen. Das ist jetzt nichts Neues. Allerdings ist es meiner Meinung nach wichtig, das zu betonen, weil es wird es gibt Diskussionen, die entweder, oder es gibt Leute, die so argumentieren, dass es entweder in die Richtung geht, es hat sich ja nie was verändert, es war schon immer so, wie es jetzt ist, oder die andere Möglichkeit ist zu sagen, naja, vor dem Kapitalismus waren die Geschlechter Verhältnisse ganz anders, da waren die Menschen gleicher, etc. pp. Also das ist jetzt so als Extrembeispiele. Um das klar zu machen, was ich damit meine, dass es auch schon vorher Ungleichheit der Geschlechter gab, kann ich zwei Beispiele nennen. Das eine ist bei Platon, er hat in der Politeia, also in seinem Staatsentwurf, spricht er von den freien Menschen. Und wer ist mit Mensch gemeint? Das sind diejenigen, die Griechen sind. Ausgeschlossen sind nicht nur Sklaven oder die sogenannten Barbaren, sprich alle Nicht-Griechen, es sind auch alle Frauen ausgeschlossen. Das heißt, Menschen sind nur Männer. Das ist eine Wichtige. Das andere Wichtige ist, dass im Mittelalter, oder das, wo es dieses Referent gab, im Mittelalter bei der Arbeit auf dem Hof, auf dem Bauernhof, war es eben nicht so, dass Mann und Frau die gleichen Arbeiten verrichtet haben, sondern es gab Arbeiten, die aufgrund von gewissen Eigenschaften den Männern zugeordnet wurden, und es gab Arbeiten, die aufgrund von bestimmten Eigenschaften den Frauen zugeordnet wurden. Das heißt, es gab bereits vorher Geschlechtertrennung, nur waren die eben anders, als sie im Kapitalismus sind. Wichtig ist mir auch noch zu sagen, dass die kapitalistische Gesellschaftsordnung ist zwar nicht dafür verantwortlich, nutzt allerdings die vorhandenen Muster von im Verhalten der Menschen und von Ungleichheit und passt sie eben den Bedürfnissen oder den Notwendigkeiten an. Das ist nicht nur bei den Geschlechterdifferenzen so, sondern es ist auch bei dem Umgang mit anderen Fremden so. Also das Beispiel ist halt, kann man eben nennen, der Umgang mit, was man als Fremdenhass oder wie es heute dann genannt wird, gerne auch genannt wird, Ausländerfeindlichkeit. Auch wieder das Beispiel aus Griechenland, eben die Barbaren waren nicht Griechen und damit keine Menschen. Und das ist dann eben auch eine Entwicklung, die allerdings nicht gleichzusetzen ist. Das Wichtige ist allerdings im Kapitalismus, dass es eben eine Veränderung der Gesellschaftsordnung hin zum Bürgerlichen gab und eine, was viel relevanter ist und was das grundsätzlich Neue an einer bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft war, ist, dass es eine völlig andere dominante Wirtschaftsform gab, die so dominant war, dass sie eben die gesamte Gesellschaft verändert hat. Und dabei ist eben wichtig zu sagen, dass es eben nicht so ist, dass es eine Veränderung war, die von jetzt auf gleich kommt. Also man hört gerne, dass irgendwie der Kapitalismus, den gibt es seit dem 19. Jahrhundert und vorher war dann eine andere Form. Das ist auch zu einfach, das ist eben eine Entwicklung, die viel längerfristig war. Und es ist eben eine Entwicklung, die im Laufe dieser Zeit auch starken Einfluss auf die Geschlechterverhältnisse hatte. Dabei haben eben nicht nur spezifische Entwicklungen im Verhältnis von Mann und Frau Einfluss darauf gehabt, sondern auch ganz grundlegende Veränderungen haben eben Einfluss darauf gehabt. Und ich versuche jetzt anhand von 6 Punkten das etwas klarer zu machen, was ich damit meine. Sprich, ich werde jetzt versuchen, 6 Punkte aufzuführen, die ich so vom Allgemeinen hin zu Speziellen darstelle, was denn meiner Meinung nach so Aspekte waren, die eben nicht nur die Gesellschaft verändert haben, sondern eben auch das Geschlechterverhältnis. Das erste ist relativ unspektakulär, das ist eben die kapitalistische Gesellschaftsordnung, das ist sehr naheliegend. Dazu ist vielleicht zu sagen, dass es eben wichtig ist, dass es eben seit Mitte des 16. Jahrhunderts in Italien oder in Norditalien, ausgehend von Norditalien, eine Veränderung des Wirtschaftens gab, was eben weg von Produktions für den Bedarf oder Produktion für den Bedarf anderer ging, sondern hin dazu, dass das zentrale Ziel eben war, Mehrwert zu akkumulieren, um es mit im Marxischen Sprech zu sagen. Also sprich, es ging darum, Geld zu machen. Der zweite Aspekt ist dann die sogenannte Industrialisierung. Das ist dann das, was die Produktionsverhältnisse so allumfassend geändert hat, dass der Kapitalismus bzw. die kapitalistische Wirtschaftsordnung alle Teile der Gesellschaft beeinflusst hat. Und eben das, was ich gerade angedeutet habe, dass es eben nicht zur direkten oder indirekten Selbstversorgung mehr produziert wurde, hat sich dann eben allgemein gesellschaftlich durchgesetzt. Der dritte Punkt, das ist das, was eben den bürgerlichen Aspekt mit einbringt, sind die bürgerlichen Revolutionen, beginnend mit der englischen Revolution im 17. Jahrhundert über die französische und amerikanische Revolution im 18. Jahrhundert. Und was dabei wichtig war, was dabei Einfluss auf die Gesellschaft genommen hat und dabei auch Einfluss auf die Geschlechterverhältnisse genommen hat, ist eben die Frage von Gleichheit und Freiheit und anderen Dingen, die eben in den Mittelpunkt gestellt wurden und zumindest teilweise durchgesetzt wurden. Das heißt, dass es zumindest, zumindest die Gleichheit der Menschen untereinander verstärkt wurde. Wobei da wichtig ist, dass am Beispiel der Französischen Revolution sich das relativ gut sagen, weil es dafür genauere Belege gibt. Da lässt sich eben sagen, dass die Frauen ausgeschlossen waren. Man kann es relativ einfach machen, indem man sich auf die drei wichtigen Punkte der Französischen Revolution bezieht, die eben nicht nur Freiheit und Gleichheit sind, sondern auch Brüderlichkeit. Man kann es aber auch explizit machen. So gibt es aus Zeiten der Revolution, beziehungsweise aus direkten Phasen nach der Revolution, gibt es eben verschiedene Belege dafür, dass Frauengruppen, sowohl Arbeiterinnen als auch bürgerliche Frauen, versucht haben, mehr Rechte für sich einzufordern und eben versucht haben, Einfluss zu gewinnen. Es war aber relativ klar, dass diese Versuche zum Scheitern verurteilt waren, weil eben diejenigen, die verantwortlich waren oder diejenigen, die die als Zentralfiguren der Revolution galten, eben das versucht haben zu verhindern, beziehungsweise es einfach abgeschmettert haben, was besonders bei den Arbeiterinnen der Fall war, also die dann zum Parlament kamen und ihr Anliegen vorgebracht haben und es wurde dann eben gesagt, ja, es ist zwar schön, dass ihr mehr Brot wollt, aber oder dass ihr bessere Bedingungen für euch Frauen wollt, aber das interessiert uns alles nicht, uns geht es nicht um die Arbeiter und auch nicht um die Frauen. Der vierte Punkt, und da wird es dann mehr auf das Spezielle, auf die Geschlechterverhältnisse hin. Es gibt eine verstärkte Trennung von Heim- und Erwerbsarbeit. Das werde ich gleich nochmal bei den verschiedenen Epochen oder bei den verschiedenen Phasen, passt wahrscheinlich besser, klarer machen, was ich damit meine, beziehungsweise was darunter zu verstehen ist. Was dabei wichtig ist, dass die bekannte Zuteilung von Arbeitsbereichen sich verstärkte. Also ich habe ja gerade schon gesagt, dass es im Mittelalter, auf dem mittelalterlichen Hof, war es zwar so, dass die Männer bestimmte Arbeiten getan haben, aufgrund von Eigenschaften, die zugeordnet wurden, aber es war nicht so, dass die Frauen nur im und ums Haus gearbeitet haben, sondern es war schon so, dass sowohl Männer als auch Frauen mehr oder weniger überall gearbeitet haben. Es war nur die Art der Arbeit, die anders war. Und in dieser Phase wurde diese Trennung von Heim- und Erwerbsarbeit eben verstärkt. Das heißt, Mann verrichtet Lohnarbeit, Frau verrichtet die Hausarbeit. Der nächste Punkt ist die Polarisierung der Geschlechtscharakteren um das Jahr 1800. Und dort ist die Tendenz, die schon vorher vorhanden war, eben, dass gesagt wurde, dass bestimmte Eigenschaften den Männern, bestimmte Eigenschaften den Frauen zuzuordnen sind, hat sich da noch verstärkt. Das heißt, es wurde viel mehr betont, es wurde viel mehr klar, viel mehr herausgestellt und es wurde viel eindeutiger gemacht, was wem zugeordnet wird, beziehungsweise es war nicht mehr nur einzelne Charaktere, die halt Männern oder Frauen zugeordnet wurden, sondern es war eher ein allgemeines. Als Beispiel kann man die Hysterie nennen, die eben eine rein weibliche Charaktereigenschaft war, die eben anderen nicht zugeordnet wurde. Das sechste, das ist die sogenannte Sonderanatomie des Weibes. Das ist eben eine Form, eine Vorstellung, die Vorstellung des binären Geschlechtermodells ist zu der Zeit verstärkt aufgetreten. Ich kann, wenn hier irgendwo Kreide ist, kann ich auch gleich mal kurz was anzeichnen, aber das ist auch nicht so wichtig. Denn die vorherige Vorstellung von Geschlecht war eher eine, dass gesagt wurde, es gibt das Menschengeschlecht und das entspricht eher einem Kontinuum, in dem Menschen von unvollständig zu vollständig einzuordnen sind. Das heißt, dass es gibt einen Bereich, in dem die vollständigen Menschen zu finden sind und kommt wirklich ein vollständiger Mensch, kann nur ein Mann sein. Allerdings war es innerhalb dieses Kontinuums möglich, dass auch Menschen, die aus heutiger Sicht als Frauen identifiziert werden, relativ nah an den vollständigen Menschen herankommen können und Männer eben bei weitem nicht so nah an diese Vollständigkeit herankommen. Das heißt, es war eine Durchlässigkeit bzw. ein Übergang, war viel mehr möglich, als es vorher der Fall war. Und es wurden dann verschiedene Charakteristika oder verschiedene Dinge gesagt, an denen man festmachen könne, wann ein Mensch vollzählig ist und wann nicht. Und es gab dann, es wurden dann eben Parallelen gezogen zwischen dem männlichen und dem weiblichen Körper, so, sodass eben gesagt wurde, die Körper sind prinzipiell gleich, also diese, das war das Modell, was es vorher war, nur es gibt halt unterschiedliche Ausprägungen. Deswegen wurde zum Beispiel gesagt, dass der Unterschied zwischen einem Mann und der Frau bei den Geschlechtsteilen sei eben, dass der Mann hätte einen Penis und die Frau hätte einen hineingestülpten Penis. Und dass es eben im Grunde genommen das Gleiche sei, nur dass das bei der Frau nach innen gerichtet sei und nicht nach außen. Und das ist eben, zu dieser Zeit hat sich das eben geändert. Es wurde gesagt, es gibt grundsätzliche Unterschiede, es gibt, dass es eben die Frau eine eigene Anatomie hat, die eben nicht der des Mannes gleich ist. Gut, das sind die 6 Voraussagen. Sind die soweit klar? Falls ihr akute Nachfragen habt, könnt ihr die gerne stellen. Dann kann ich da kurz noch was zu sagen. Du hast was. Du meinst diese Sonderanatomie? Der 5. und der 6. Punkt hängen schon zusammen. Also es ist schon so, dass das mit der Entwicklung dieser Sonderanatomie des Weibes wurden auch gewisse Eigenschaften der Frau zugeordnet. Also es wurde gesagt, die Frau habe bestimmte körperliche Merkmale, die dann das was anderes hervorbringen. Hattest du noch?
Ich würde dazu noch was ergänzen.
Ach so, ja, bitte dann.
Wandelt sich eigentlich im Laufe gerade so der Neuzeit, dass diese Erklärungsmuster, also es geht immer um Unterschiede und die Erklärungsmuster ändern.
Und was auch wichtig ist zu sagen, also das liegt einfach daran begründet, dass zu der Zeit der Aufklärung war es eben möglich, anatomische Forschung an Menschen zu betreiben, was eben vorher aufgrund der Tatsache, dass der Mensch gottgegebenes Wesen ist, war es eben seit der Antike nicht mehr möglich. Und das Wichtige ist, was du jetzt ergänzt hast mit der sozialen Rolle, dass daran eben Unterschiede festgemacht wurden, das ist ja das mit dieser Durchlässigkeit, dass eben hohe soziale Rolle, also eine Frau aus einer hohen sozialen Stellung oder Klasse hatte eben, war eben näher dran an dem vollständigen Menschen als jemand, der als ein männlicher Bauer oder sonstiger Freier. Gut. Jetzt ist die Frage, also ich habe jetzt versucht, das so kurz einzugrenzen. Und jetzt möchte ich auf diese Phasen, die ich vorhin angesprochen habe, kommen und möchte eben vorher erstmal sagen, was ich genau hier versuche zu betrachten, beziehungsweise welche Zeit ich betrachte und in welchem Rahmen ich mich da bewege. Ich versuche mich, ich habe ja vorhin schon angedeutet, als ich über die kapitalistische Gesellschaftsordnung gesprochen habe, dass es eben eine Entwicklung war, die im 15. Jahrhundert oder 15. oder 16. Jahrhundert begonnen hat. Und ich werde mich aber nicht auf die gesamte Zeit des Kapitalismus beziehen, sondern ich werde mich auf die Zeit beziehen, in der Kapitalismus in Europa zumindest nahezu konkurrenzlos war, also zumindest in Westeuropa nahezu konkurrenzlos war. Im Grunde genommen so die Zeit ab etwa 1800, weil das eben auch angenehmerweise auch mit den bürgerlichen Revolutionen zusammenfällt. Und versuche eben diese Zeit zu erklären muss dabei allerdings sagen, dass es eben das, was ich jetzt versuche zu erklären, nicht einfach übertragbar ist. Also dass man am Beispiel anderer Teile der Welt kann man das eben nicht genauso gleich nachziehen, sondern müsste man eine eigene Betrachtungsweise dieser Phasen finden. Ich werde dabei versuchen, 2 Fragestellungen zu beantworten. Zum einen ist das die Frage, welche Formen von Geschlechterkonstruktionen oder von Geschlechterverhältnissen sind in diesen Phasen zu finden. Und die andere Frage ist, dass ich versuche, das so ein bisschen nachzuzeichnen, warum die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft dieser Phase gerade diese Form von Geschlecht bzw. von Geschlechterverhältnissen braucht. Und würde dann, bevor ich zu diesen einzelnen Phasen komme, erst nochmal sagen wollen, dass ich 3 Phasen versuche zu unterscheiden. Und um nochmal zu sagen, dass eben eine, dass es mir eben um die dominanten Form der geschlechtlichen Rollenzuschreibung geht und nicht um die und nicht um alle, die zu der Zeit bekannt waren oder die zu der Zeit vorzufinden waren. Und was wichtig war, was eben durchgängig von Anfang bis Ende oder von Anfang des Kapitalismus bis heute vorhanden ist, ist, dass es gibt immer Privilegien für Männer. Das ist mir wichtig zu betonen, weil es eben vielleicht ein bisschen untergeht bei dem, was ich gleich sage, dass die Privilegierung immer bei den Männern lag, wobei sich die Art dieser Privilegierung in den einzelnen Phasen unterschieden hat. Und es gibt auch Unterschiede darin, eben wie stark die sich auswirken auf die gesellschaftliche Rolle von Männern oder Frauen. Die erste Phase ist Frühkapitalismus. Das ist im Grunde genommen, oder das, was als Frühkapitalismus bezeichnet wird, ist ein bisschen schwierig, das zu sagen, weil es im Grunde genommen schon eine etwas spätere Phase des Kapitalismus ist. Es ist das, was zentral von der Industrialisierung geprägt wurde, in der halt im Grunde genommen jeder Mensch wurde dazu gezwungen, war dazu gezwungen, Lohnarbeit zu verrichten. Das ist, wie gesagt, der dominante Teil der Gesellschaft. Es gibt selbstverständlich auch andere Teile der Gesellschaft, aber mir geht es eben darum, den Großteil zu beschreiben. Und gerade bei dem arbeitenden Teil der Bevölkerung oder bei dem, was man unter Arbeiter- oder Arbeiterinnenklasse fasst, war es eben so, dass man es nicht einfach sagen konnte. Es gab Männer, die Lohnarbeit verrichtet haben, und Frauen haben eben was anderes gedacht, sondern es ist eben wichtig zu sagen, gab zu der Zeit, musste im Grunde genommen jeder Lohnarbeit verrichten. Es waren allerdings zuerst die Männer, die eben diese Lohnarbeit verrichtet haben. Und dann später kam es eben dazu, dass immer mehr und stärker Frauen- und Kinderarbeit eben diese männlich dominierte Lohnarbeit ersetzt hat. Und bei dieser Entwicklung gibt es drei Sachen zu berichten. Also es hängt sehr stark mit der Industrialisierung zusammen. Das heißt, dass zu Anfang waren bestimmte Formen von Arbeit, wurden verrichtet, die dann im Laufe der Zeit, die eben qualifizierte Arbeit waren. Das ist zum Beispiel jemand an einer Spinnmaschine, ein Spinner hatte eben eine vergleichsweise komplizierte Tätigkeit, und im Laufe der Zeit wurde eben diese Tätigkeit durch Maschinen ersetzt. Es war eben möglich, diese Tätigkeit durch Maschinen zu ersetzen, und die Person, die diese Maschinen bedienen musste, es waren zum einen deutlich weniger Personen, wurden deutlich weniger Personen gebraucht, um diese Maschinen zu bedienen. Zum anderen war es eben auch eine weniger qualifizierte Arbeit, sodass es häufig so war, dass die Personen, die schlechter bezahlt wurden, was zumeist Frauen oder Kinder waren, wurden für diese Maschinenarbeit eingesetzt und haben dabei häufig Facharbeiter oder Facharbeiterinnen ersetzt. Das führt eben dazu, dass es keine qualifizierte Arbeit gab, und unqualifizierte Arbeit wird eh schlechter bezahlt. Und zum anderen war es eben wurden eben Frauen dafür eingestellt, die nochmal schlechter bezahlt wurden, weil auch schon zu dieser Zeit die Vorstellung vorherrschte, der Mann verrichtet die hauptsächliche Arbeit, und die Arbeit, die die Frau verrichtet, ist eben eine Ergänzung, die nur ergänzend Lohn einbringen soll. Gleichzeitig gab es zu der Zeit allerdings auch sogenannte Heimarbeit, das heißt, Frauen haben zu Hause gearbeitet und dort eben niedere Tätigkeiten verrichtet, um eben zusätzlich Geld für die Familie zu verdienen, wenn sie eben gerade nicht in Fabriken gearbeitet haben. Und gleichzeitig allerdings auch, und das ist das, was ich vorhin meinte, dass die Privilegierung bei den Männern lag, dass eben die Frauen, auch wenn sie Lohnarbeit zusätzlich verrichten mussten, um die Familie zu ernähren, waren sie trotzdem noch zuständig für die Heimarbeit. Das heißt, dass es zu den extrem langen Arbeitstagen, die teilweise 12 bis 16, manchmal sogar mehr Stunden lang dauerten, waren sie gleichzeitig auch noch für die Kinder und für die Kindererziehung, für den Haushalt verantwortlich. Als Beispiel, da kann ich gleich auch noch zu sagen, wo ich das her habe. Das ist nämlich, wenn man sich dafür interessiert, für so eine Beschreibung von den Lebens- und Arbeitsverhältnissen, sehr interessant. Als Beispiel ist zu nennen, dass Frauen, die eben Heimarbeit verrichtet haben, zu Hause an Spinnmaschinen gearbeitet haben, haben ihre Kinder, für sie ja gleichzeitig sorgen mussten, ans Bett gebunden, damit diese nicht mehr, damit diese ruhig gestellt waren, damit sie in Ruhe arbeiten konnten. Das ist eben, zeigt eben diese doppelte Verantwortung oder macht das auf drastische Weise klar. Wie bereits gesagt, waren zu der Zeit eben auch die, auch zu dieser Zeit die Männer zuständig für die qualifizierte Erwerbsarbeit, und die Frauen haben eben nur zusätzliche Arbeit verbracht, was im Extremfall dazu geführt hat, dass eben es kaum noch qualifizierte Arbeitsplätze gab und im Grunde genommen nur noch die Frauen und die Kinder gearbeitet haben, was, den, was das Lohnniveau noch deutlich nach unten gebracht hat. Die Frage ist jetzt allerdings, dass es auch zu der Zeit gab es ja eben schon Maschinen, die bedient werden mussten, und die Frage stellt sich dann selbstverständlich, warum es nicht viel sinnvoller war, qualifizierte Arbeitskräfte zu haben, die eben diese Maschinen bedienen konnten. Das liegt einfach daran, dass eben die Maschinen auf einem relativ einfachen Stadium sich noch befanden. Das heißt, es war relativ einfach, sie zu bedienen. Kinder wurden teilweise primär deswegen dazu eingesetzt, weil sie aufgrund ihrer Körpergröße besser dazu in der Lage waren, in bestimmte Maschinen reinzuklettern und dort die Probleme oder die kaputten Teile zu ersetzen. Und das Wichtige war eben nicht, dass man qualifizierte Arbeitskräfte hatte, sondern dass man viele Arbeitskräfte hatte, die im Zweifelsfall die großen Maschinen bedient haben. Deswegen wurden eben unterprivilegierte Personen, was in dem Fall eben Frauen und Kinder waren, eingesetzt. Und das Einzige, was wichtig war, war, dass es eine bestimmte Anzahl von Arbeitenden gab, also von Arbeiterinnen gab. Und solange diese Anzahl gesichert war, war es relativ irrelevant, in welchem Zustand sich die Personen befunden haben und in welcher und wie qualifiziert die waren. Was dann dazu führt, dass im Grunde genommen zu dieser Zeit unter den Arbeiterinnen und Arbeitern eine de facto eine Lebensspanne von 25 bis 30 Jahren zu erwarten war. Das heißt, dass die Kinder, die mit 9 schon die mit 9 oder 10 schon angefangen haben zu arbeiten, hatten ein Drittel ihres Lebens hinter sich. Und dementsprechend ist auch naheliegend, dass es eben nicht um Qualifikationen ging, sondern nur um die bestimmte Länge, um eine bestimmte Menge der Arbeitskraft. Dabei in dieser Phase ist es relativ wichtig und ist relativ relevant zu betonen, dass es eben auch andere Formen von Frauen- und Männerrollen gab oder von Geschlechterrollen gab. Als Beispiel ist eben der bürgerliche Teil zu nennen, in der es selbstverständlich auch schon Frauenrechtlerinnen gab, die auch bis heute bekannt waren. Allerdings haben diese nicht für die Masse der Frauen gesprochen, sondern die haben aus einer unterprivilegierten Sicht, allerdings innerhalb eines kleinen privilegierten Teils der Bevölkerung gesprochen. Als Beispiel kann man eben Mary Wollstonecraft nennen, was die Mutter von Mary Shelley, die Frankenstein geschrieben hat. Sie kann man nennen, weil sie eben sehr stark sich für Frauenrechte eingesetzt hat. Nur auch bei ihr ist zu entdecken, dass sie überhaupt kein Bewusstsein dafür hatte, wie es den Arbeiterinnen ging oder den Arbeitern ging. Für sie waren einfach sie hat eben Rechte für Frauen eingefordert, die den bürgerlichen Rechten der Männer entsprachen, hat allerdings kein Bewusstsein dafür gehabt, dass eben auch um die Rechte für Arbeit, also dass auch eben der arbeitende Teil oder die Arbeiterinnen ähnliche Rechte haben sollten. Die zweite Periode, das ist dann die Periode, die den meisten wahrscheinlich bekannt ist und die sich dann ja auch auf dem Plakat, was für heute Abend entworfen wurde, finden lässt. Also das ist das, was ich mit Wohlfahrtsstaat beschrieben habe. Das ist das, was im Grunde genommen die meisten hier wahrscheinlich kennen. Oder das, was die meisten sich unter Geschlechterverhältnissen im Kapitalismus vorstellen. Es ist das klassische Familienbild, es ist das Ein-Ernährer-Modell und die Kleinfamilie. Das heißt, es sind Mutter, Vater, im Idealfall 2 Kinder, die eben durch die Lohnarbeit des Vaters ernährt wird und wo die Mutter die Hausarbeit verrichtet hat. Und das ist so im Grunde genommen das, was man fast schon als klassisches Bild versteht. Das ist allerdings ein Geschlechtermodell, was im Grunde genommen sich erst im 20. Jahrhundert in Europa und auch den USA durchgesetzt hat. Und besonders bekannt in oder besonders bekannt in Deutschland durch das sogenannte Wirtschaftswunder wurde, das deswegen so für die meisten, die hier wahrscheinlich anwesend sind, so dominant ist, weil es eben dasjenige ist, was in dem die Eltern oder viele der Eltern von uns aufgewachsen sind und was eben darüber eben auch noch in die Erziehung der Kinder transportiert wurde. Und das ist eben etwas, was aus der bürgerlichen Schicht des 19. Jahrhunderts sich verallgemeinert und die Gesamtheit übertragen hat des 20. Jahrhunderts. Und da ist eben wichtig, dass es eben eine verstärkte Trennung von privat und öffentlich, Heim und Beruf gibt. Das ist das eben, was ich gerade schon gesagt habe. Mann geht der Lohnarbeit nach, Frau verrichtet die Hausarbeit. Warum das so war, ist nicht nur damit zu begründen, dass eben aufgrund von einem starken wirtschaftlichen Boom, wie es dann immer beschrieben wird, genug Geld da war, damit alle Menschen ernährt werden, obwohl nur ein kleiner Teil der Personen arbeitet, sondern es war vielmehr so, dass es notwendig war, qualifizierte Arbeitskräfte zu haben, die die komplizierten Maschinen, die immer komplexer und schwieriger zu bedienen waren, eben bedienen zu können. Und deswegen war es eben notwendig, dass es eine Reproduktion der Arbeitskraft gab, die nicht nur auf die simple Zahl der Personen geschaut hat. Deswegen war die Reproduktion der Arbeitskraft, wofür dann eben die Frauen zuständig war, hatte eben zwei Aufgaben. Das eine ist die Regeneration der individuellen Arbeitskraft, das heißt, dass die Arbeitskraft des arbeitenden Vaters regeneriert werden muss, dass sie wiederhergestellt wird. Und das andere ist, dass es eine Ausbildung von qualifizierten Nachwuchs möglich sein muss. Das heißt, es musste viel mehr Zeit und viel mehr Energie in die Ausbildung der Kinder gesteckt werden, was eben mit der Erziehung zu Hause anfängt und eben auch mit dem Schulsystem zusammenhängt. Das heißt, dass es eine doppelte Reproduktion der Arbeitskraft da im Grunde genommen gibt, die eben individuell und gesellschaftlich zu sehen ist. Und in dieser Phase wurde eben auch bestehende Trennungen aufgebaut und diese eben verstärkt beziehungsweise in die Richtung getrennt, die viele von uns heute kennen, die eben auch damit zusammenhängt, dass die Frauen verstärkt aus dem öffentlichen Leben entfernt wurden, beziehungsweise noch stärker, als es vorher der Fall war. Ich komme jetzt auch schon zur dritten Phase. Ich habe es jetzt mal als postmoderne oder moderne Individualgesellschaft beschrieben. Das ist das im Grunde genommen, worin wir uns, also je nach Standpunkt, wo wir uns gerade befinden oder wohin wir uns gerade entwickeln. Also ich habe gerade schon gesagt, viele von uns kennen die zweite Phase noch von ihren, noch durch die Eltern oder die Art, wie sie aufgewachsen sind. Allerdings würde ich persönlich sagen, dass es immer noch nicht so ist, dass das, was ich jetzt hier beschreibe, immer noch nicht das ist, was sich bei allen durchgesetzt hat. Im Grunde genommen ist das, was man heute unter Prekarisierung versteht, Teil von dieser Entwicklung, die eben sehr stark davon geprägt ist, dass eine Diversität, dass halt eine Unterschiedlichkeit, eine Vielfältigkeit gefragt wird, dass das als Ideal dargestellt wird und dass sich jeder möglichst stark oder möglichst gut daran ausrichten soll. Und das liegt eben daran, dass die Produktion so stark maschinisiert wurde, dass es gar nicht mehr möglich ist, dass alle Personen in der Produktion arbeiten, sondern es ist notwendig, andere Wege zu finden, Arbeit zu generieren. Das ist eben das, was man weshalb es viele Bereiche des Lebens gibt, die eben zu prekärer Beschäftigung führen, weil es eben so ist, dass die Dienstleistung zu einem zentralen Bestandteil der Lohnarbeit geworden sind oder der zentrale Bestandteil der Lohnarbeit sind. Allerdings ist dabei wichtig zu sagen, dass das trotzdem nicht gleich kommt. Also auch wenn man sagt, es gibt jetzt viel weniger Stellen, fällt man trotzdem damit nicht in eine frühkapitalistische Phase zurück, in der es halt irgendwie ganz viele sehr arme Menschen gibt, die halt unter menschenunwürdigen Bedingungen oder wie man es auch mal nennen will, arbeiten müssen. Und es ist eher so, dass eine neue Form sich entwickelt, die eben an den Dienstleistungen ausgerichtet ist. Und dabei ist eben das Wichtige, dass es eben Unterschiedlichkeit betont wird und dass es eben so scheint, dass es keine strukturelle Bevorzugung von einzelnen Teilen gibt. Also das kann man nicht nur an Geschlechtern festmachen, sondern es wird zumindest so propagiert, dass gesagt wird, es gibt eben kein Mensch ist aufgrund von Geschlecht, Hautfarbe, Sexualität etc. pp. Strukturell benachteiligt, sondern es scheint eher so, dass diese Vielfältigkeit als ein Ideal dargestellt wird, was irgendwie allen, was für alle hilfreich ist und was bei allen und was im Grunde genommen, wenn diese Vielfältigkeit zusammenwirkt, eben die gesamten Produktionsprozesse und das gesamte gesellschaftliche Leben voranbringen, dass dann Diskriminierung wird dann häufig als eine veraltete Form oder als wird auf veraltete Vorurteile zurückgeführt. Doch ist dabei zu sagen, dass das eben nicht der Fall ist, sondern dass es eben weiterhin geschlechtsspezifische Zuschreibungen gibt, die eben auf deren eben diese Diversität beruht. Das heißt, dass eben es gibt gewisse Eigenschaften, es gibt gewisse Charakterzüge, die eben bestimmten Menschen zugeordnet werden. Das ist nicht nur beim Geschlecht, sondern das ist auch bei anderen Themen so, bei Sexualität oder anderen Dingen. Das Beispiel kann man dafür sagen, dass zum Beispiel in der Personalführung oder im Personalmanagement, wie es dann heißt, einer Firma werden gleichzeitig Frauen und Männer eingesetzt. Männer, weil sie eben hart sind, sind dann dafür zuständig, beispielsweise jemandem mitzuteilen, dass er oder sie gekündigt wird. Die Frauen sind dann in der Personalführung dann dafür zuständig, dass sie Leuten beratend bei der Weiterentwicklung ihrer Qualifikation oder bei der Qualifikation ihrer Arbeitskraft zu unterstützen. Anderes Thema ist, wenn es um Führungspositionen geht, ist es häufig so, dass Männer in die Spitzenpositionen genommen werden, weil Männern charakterliche Härte oder charakterliche Stärke zugesprochen wird und Frauen seien dann eben besser, was das Zwischenmenschliche angeht, weshalb sie dann in der Zwischenebene stecken bleiben. Also es gibt dann auch Untersuchungen zu, die eben zeigen, dass es eben eine verstärkten Anteil von Frauen in dieser Zwischenebene gibt, was dann häufig auch damit begründen wird, naja, die können eben sehr gut mit den Menschen umgehen. Allerdings dieser Schritt in die oberen Bereiche der Unternehmen ist eben sehr häufig den Frauen verwehrt und das wird dann häufig mit der fehlenden Härte begründet. Und das Wichtige dabei ist eben, was ich gerade schon kurz gesagt habe, dass eben wir uns in so einer, meiner Meinung nach, in einer Art von Übergangsphase befinden. Also viele befinden sich schon in prekären Beschäftigungsverhältnissen, allerdings gibt es immer noch Normalarbeitsverhältnisse, es gibt immer noch dieses klassische Familienmodell. Und deswegen ist es eben, ja, wie gesagt, eine Übergangsphase, die aber über kurz und lang wird sie eben nicht unbedingt da landen, aber sie entwickelt sich gerade zumindest scheinbar in diese Richtung. Ich komme jetzt als Letztes zu dem Fazit. Das eine, was ich eben versuche, ist nochmal kurz zusammenzufassen, zu sagen, worum es mir ging, dass der Kapitalismus hat eben nicht eine Form von Geschlechterverhältnissen, sondern er hat eher eine sich wandelnde Form oder es beinhaltet eher eine sich wandelnde Form von Geschlechterverhältnissen und beruht dabei auf bereits vorher vorhandenen Ungleichheiten und bedient sich eben vorher schon vorgefundene Strukturen und verändert diese in seinem Sinne. Und diese Veränderung ist eben nicht nur aus einer vorkapitalistischen Phase zur kapitalistischen Phase zu unterscheiden, sondern eben auch innerhalb des Kapitalismus. Das heißt, dass in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft werden die Formen von Ungleichheit eben auch verändert und eben dem angepasst, was die Notwendigkeiten der gesellschaftlichen Strukturen sind. Was ich dabei, und das ist das, was ich vorhin angekündigt habe, mit einer Frage oder mit einer Problematisierung, was ich dabei persönlich problematisch finde, ist, dass es aktuell zu sein scheint, dass dieser Wunsch nach Diversität, nach Unterschiedlichkeit, was ja sehr stark nach vorne gebracht wird, sehr, sehr stark auch gepusht wird, als ein Fortschritt gegenüber dem konservativen Familien- und Geschlechtermodell zu sein scheint. Allerdings ist das meiner Meinung nach deswegen ein Problem, weil es zwar für einige Personen gewisse Vorteile bringt und auch durchaus auch gesamtgesellschaftlich einige Vorteile bringt. Allerdings führt es, ist es im Grunde genommen nur eine neue oder eine neoliberale Vorstellung, die sich eben den Anforderungen des modernen Kapitalismus anpasst, beziehungsweise den Anforderungen des modernen Kapitalismus Rechnung trägt und nicht dem, das Ziel verfolgt, eine freie Entfaltung von freien Individuen zu erreichen. Deswegen, und das richtet sich vielleicht nicht an alle, das richtet sich aber, das ist aber ein Gedanke, den ich hatte, und das ist auch ein, wichtig gewesen bei dem ersten Mal, als ich den Vortrag gehalten habe, muss die Frage sein, wenn man eben dieses Ziel hat, eine freie Entfaltung von freien Individuen, die eben nicht abhängig ist von bestimmten Zuschreibungen von Eigenschaften und Charakterzügen an Geschlechter und die eben auch nicht gebunden ist an, an den Kapitalismus oder an eine bürgerliche Gesellschaft, ist die Frage, welche Bündnispartner, mit welchen Bündnispartnern man sich zusammenarbeitet. Denn das, was aktuell von bürgerlicher Seite an Gleichberechtigungsstrategien angenommen wird oder durchgeführt wird, was als konkrete Beispiele kann man da Diversity Management oder eben Gender Mainstream nennen, mag zwar eben diese angesprochenen angenehmen Auswirkungen haben, ist aber dennoch eben systemimmanent und ist eben dennoch nichts, was einen grundlegenden Wandel in den Geschlechtermodellen bringt. Und deswegen muss man sich fragen, wenn man eben Gleichberechtigung voranbringen will, beziehungsweise Ungleichheit bekämpfen will, muss man sich eben fragen, ob man eben eine kleinschrittige Reform haben will, oder kleinschrittige Formen zum Ziel hat, oder eben eine grundsätzliche Umwälzung. Wobei ich persönlich sagen muss, dass die Frage für mich nicht beantwortet ist und ich kann beide Aspekte verstehen, beziehungsweise ich bin der Meinung, dass kleinere Schritte, die zumindest etwas einiges an Besserung bringen, dass es immer noch besser ist, als wenn man es bei einem Status quo belässt, der eben nachteilig für viele ist. Allerdings, und das ist das, was ich zu Anfang gesagt habe, wer Kapitalismus kritisiert, kann nicht die bürgerliche Gesellschaft kritisieren und umgekehrt, bin ich der Meinung, dass es, solange man sich eben in einer kapitalistischen Gesellschaft befindet, solange eben es nicht grundsätzlich überwunden ist, ist es auch schwierig, Ungleichheit anzugreifen, denn der Kapitalismus benötigt Ungleichheiten, um eben grundsätzlich zu funktionieren, weil es eben diese unterschiedlichen Formen oder diese unterschiedlichen Charaktereigenschaften sind eben notwendig für gewisse Teile der Funktionsweise. Dennoch bedeutet es auf der anderen Seite nicht, dass, wenn man Kapitalismus überwunden hat, dass es auch gleichzeitig bedeutet, dass man Ungleichheiten und eben auch Sexismus überwunden hat, weil das eben nicht miteinander verbunden ist, sondern wie ich zu Anfang ja schon gesagt habe, dass es eben der Kapitalismus mit den sexistischen Strukturen eben nur etwas benutzt, was schon vorher, oder in patriarchalen Strukturen etwas benutzt, was vorher vorhanden war und eben das an die eigenen Bedürfnisse angepasst hat. Meine Stimme lässt langsam komplett nach und deswegen, und ich bin auch fertig, deswegen bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und würde jetzt zur Diskussion übergehen.